Advent, das Fest der Erwartungen und der Erfüllung, wenn es gut geht. Ich weiß nicht, welche Erwartung ihr habt, wenn ihr diese Tafel hier vorne seht, wenn ihr merkt, dass die zum Einsatz kommt. Vielleicht habt ihr die Erwartung, es ist Familiengottesdienst. Diese Erwartung wird nicht erfüllt. Das habt ihr auch schon gemerkt im Laufe des Gottesdienstverlaufes. Ich glaube aber, dass uns diese Tafel dennoch auch in einem ganz normalen Gottesdienst am dritten Advent gute Dienste tun kann. Und ihr dürft gespannt warten, welchen Zweck sie erfüllt. Advent, worauf wartest du eigentlich? Auf das Weihnachtsfest, auf die Erfüllung deiner Wünsche? Ich habe den Eindruck, wir sind es ja gewohnt, dass wir uns unsere Wünsche selbst erfüllen. Entweder mit der berühmten Karte, die man irgendwo durchziehen kann, oder reinsteckt und eine Nummer eingibt. Oder vielleicht auch, der ein oder andere ist schon so unterwegs, mit PayPal im Internet. Es ist ganz leicht, sich seine Wünsche selbst zu erfüllen. Oder hast du in der Vergangenheit oder vielleicht sogar in diesem Jahr doch noch mal einen Wunschzettel geschrieben? So ein Wunschzettel, der beinhaltet ja die Hoffnung, dass jemand anderes sich deiner Wünsche annimmt und vielleicht für die Erfüllung deiner Wünsche sorgt. Ein schöner Gedanke, finde ich. Gerade jetzt in der Zeit im Advent, wo es um das Warten und um die Erwartungen geht. Denn Advent meint eine Erwartung, die nur Gott erfüllen kann. Advent meint eine Erwartung, die nur Gott erfüllen kann. Worauf wartest du im Advent? Also in der Zeit, wo wir darauf warten, dass Gott kommt, so greifbar und spürbar wie vor 2000 Jahren. Also so, dass sich etwas greifbar, spürbar verändert. Auf welche Veränderung wartest du? Auf veränderte Verhältnisse in Politik und Gesellschaft oder in der Gemeinde oder in der Familie, dass sich da was ändert? Vielleicht möchtest du nachhelfen, damit du nicht zu lange warten musst. Wir sind es ja gewohnt, uns unsere Wünsche selbst zu erfüllen. Doch mit Advent ändert Gott unsere Blickrichtung, dass wir unsere Wünsche nicht selbst erfüllen können oder sollen. Und es geht im Advent nicht um den steilen Einfall von oben, wo sich dann mit einem Schlag alles ändert und alles gut ist, sondern Gott schenkt als allererstes, so haben wir es in diesem Text aus Römer 15 gehört, Gott schenkt als allererstes Geduld. Fängt also ganz bei der Basis an, ganz unten an. Zum Warten gehört ja Geduld. Römer 15, Vers 5. Gott, der Geduld und Trost schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Erwartungen, dass Veränderungen eintreten. Ja, die Unterschiede im Frömmigkeits- und Lebensstil und in den Vorstellungen davon, was Gemeinde ist und ausmacht. Die Differenzen in der Art, in der wir uns das Evangelium, was das beinhaltet, verständlich machen, die können unser Zusammensein aufs Härteste gefährden. Vielleicht bist du enttäuscht darüber, dass wir in manchen Punkten auseinanderliegen und wünschst dir Veränderung. Und dass wir den Glauben und das Leben unterschiedlich bewerten. Die einen, die evangelistisch aktiv sein wollen und jederzeit begeistert von Jesus reden, und die anderen, die sich durch ihren Glauben Gelassenheit schenken lassen, in der Stille dankbar Gottes Schöpfung und sein Wort betrachten und dann diese Gelassenheit aber in Form ihres Friedens mit Gott an andere weitergeben und diesen ausstrahlen. Ich glaube, auf dem manchen Wunschzettel steht eben Einmütigkeit. Wir wünschen uns Einmütigkeit. Paulus betont in diesem Text in Römer 15, Einmütigkeit, Einheit besteht aber nicht aus Einheitlichkeit. Einheit bedeutet nicht Einheitlichkeit. Es geht nicht darum, dass du mir zuliebe deine Haltung aufgibst oder das Umgekehrte eintritt, sondern um Geduld füreinander. Darum, dass wir geduldig miteinander zusammenbleiben. Wenn sich das erfüllt, dann erfüllt sich das, was auf dem Wunschzettel von Paulus steht oder in Römer 15, Vers 7. Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie euch Christus angenommen hat, wie Christus euch angenommen hat. Natürlich möchtet ihr vielleicht einwenden, schaffen wir es nicht so ohne weiteres, das auf die gleiche Art und Weise den anderen anzunehmen, so wie Jesus das gemacht hat, wie er jeden angenommen hat und vorurteilsfrei, der ihm begegnet ist. An seine unvoreingenommene Akzeptanz komme ich nicht heran. Ich behaupte, kommen wir nicht heran. Wir schaffen es nicht, so wie es hier im Bibeltext steht. Na? Wie Jesus. Wir schaffen es nicht auf die gleiche Art und Weise wie Jesus. Und deshalb glaube ich, müssen wir dieses Wie auch anders übersetzen. Es ist kein Wie der Art und Weise, sondern gemeint ist eigentlich ein Weil. Weil Christus euch angenommen hat. Aus dem Wie wird ein Weil. Nehmt euch gegenseitig an, weil Christus euch angenommen hat. Denn es geht nicht darum, einfach alle und alles gelten zu lassen nach dem Motto, ach, ich habe ja ein weites Herz, damit halte ich das schon aus. Damit ist nicht das getroffen, was Paulus hier meint, wenn er sagt, wie Christus euch angenommen hat, was er auf seinem Wunschzettel stehen hat. Sondern Paulus wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir Gott ernst nehmen. Nimm Gott ernst, dass Gott Verlorene annimmt. Das heißt, nimm deshalb auch du solche an, denen aus deiner Sicht das im Glauben fehlt, verloren gegangen zu sein scheint, was dir so wichtig ist. Jemanden, mit dem ich ja das gleiche Verständnis teile, den muss ich ja erst gar nicht annehmen. Mit dem habe ich ja sowieso Übereinstimmung. Umgekehrt kann ich mich mit dir aber verstehen, auch wenn du bestimmte Glaubensinhalte anders verstehst als ich. Weil du genau auf demselben Fundament stehst wie ich. Nämlich allein darauf, dass Gott dich uneingeschränkt annimmt, weil Christus euch angenommen hat. Und nicht darauf, dass deine Art und Weise zu leben oder zu glauben dich rechtfertigt, dich gerecht macht. Du kannst dem, dass Gott dich annimmt, nichts hinzutun und auch nichts wegnehmen. Und wenn wir uns beide auf dieses Fundament stellen, dann richten wir uns auf Gott aus, anstatt aufeinander. Dann kann ich sagen, Jesus hat dich angenommen. Ich sehe dich mit Gottes Augen an, anstatt mit meinen. Es ist so, und dafür habe ich die Tafel mitgebracht, um euch das ein bisschen zu veranschaulichen, womit man das vergleichen könnte. Es ist so wie beim perspektivischen Zeichnen. Wenn ich möchte, dass vor euren Augen hier ein Weg erscheint oder sagen wir eine Straße, die auf uns zukommt oder auf der ich in die Ferne fahren kann, dann werde ich zu dieser Linie hier keine Parallele zeichnen, sondern ich werde eine Gerade zeichnen, die sich mit der vorhandenen Linie im Fluchtpunkt trifft. Und so entsteht, wie von selbst, eine Straße, die auf uns zukommt oder auf der wir auf einen Zielpunkt zulaufen. Ganz egal, wie weit weg hier vorne diese Linien voneinander entfernt sein mögen. Dort, wo die Geraden hinlaufen, dort treffen sie zusammen. Oder in unserem Zusammenhang müssten wir sagen, sie haben einen gemeinsamen Ausgangspunkt. Von diesem Punkt kommt Jesus Christus dir und mir entgegen. Er möchte bei dir und bei mir ankommen. Ganz egal, wie unterschiedlich wir sind und wie weit weg wir vielleicht auseinander liegen. Die Straße führt zu uns. Es sind also nicht unsere Gemeinsamkeiten, die wir hier im Vordergrund des Bildes suchen und vielleicht auch bei dem einen oder anderen finden mögen, die uns Einheit geben, die uns zusammenhalten, sondern es ist dieser Punkt im Hintergrund des Bildes. Es ist die grundlose Liebe Gottes zu dir und mir und nicht die vielleicht gemeinsam vereinbarte Toleranz. Wenn es auf die Übereinstimmungen hier im Vordergrund ankäme, dann würde das bedeuten, der eine christliche Weg, den du und ich für jeweils für uns erkannt haben, der entscheidet darüber, ob ich bei Gott angenommen bin, ob ich so oder so erscheine. Dabei entscheidet sich das aber doch, ob die beiden auf dem gleichen Weg sind, auf einer viel tieferen Ebene in diesem Bild. Für uns gesprochen, ob wir zusammen gehören, entscheidet Gott auf einer viel höheren Ebene für dich und mich. Und deshalb gilt, je näher du an Jesus dran bist, je näher du und ich an Jesus dran sind, desto näher sind wir uns. An diesem Punkt kommt Jesus mit dir und mir zum Ziel. Auch wenn wir im Vordergrund weit weg auseinander liegen. Aber deine und meine gerade laufen auf diesen Punkt zu. Deshalb, glaube ich, warten wir vergebens, wenn du darauf wartest, dass der andere so werden soll oder so glauben soll wie du. Aber Gott wartet auch auf etwas. Gott wartet darauf, dass, und zwar ganz sehnlich, das steht auf seinem Wunschzettel, nämlich, dass wir ihn aus einem Mund loben. Und das ist möglich, hier an dieser Stelle. Da können wir, wo die Linien zusammenlaufen, da kann unser Lob, das hier unten seinen Ausgang nimmt, bei Gott zusammenkommen. Wenn du dich auf Gott ausrichtest, wenn dein Blick diesen Fluchtpunkt suchst, dann siehst du in jedem, der dir heute Morgen entgegenkommt, Gottes Angesicht. Dann schaust du Gott in die Augen. Und das dient dann zu Gottes Ruhm und Ehre. So geht dieser Vers 4 weiter. Und so überwältigend das ist, dass wir weit auseinanderliegen können und trotzdem in Gott eins sind, das reicht Paulus alleine noch nicht. Denn was für die Gemeinde nach innen gilt, das sagt er, das gilt genauso nach außen. Es geht nicht nur um die Geschwister im Glauben in Rom oder für uns gesprochen, ich bleibe nicht bei dir und mir hier in Merscheid stehen. Gottes Ja ist größer und schließt alle Menschen ein. Gottes Advent ruft als zweites zur Solidarität, so habe ich das mal genannt. Gottes Advent ruft zur Solidarität. Weil es nicht unsere Gemeinsamkeiten sind, die uns zusammenschließen, sondern weil Jesus dem Ich, meiner, mir, mich ein Ende setzt, bekommen wir einen weiten Horizont für Solidarität oder wir könnten es Verbundenheit nennen. Für Verbundenheit mit denen, die weit weg sind von dir und mir, ob das nun räumlich am Ende der Welt ist, wo die Allianzmission für uns hingeht, oder ganz anders unterwegs sind als du und ich. Nicht, weil wir uns mit all diesen Menschen in der Welt so gut verstehen oder übereinstimmen, sondern weil Jesus auch sie angenommen hat. Deshalb weitet sich der Horizont für wen eigentlich? Im Text entfaltet Paulus Gottes Solidarität in einem Dreischritt, habe ich das mal so versucht zu unterteilen, indem er eine ganze Reihe von alttestamentlichen Zitaten zusammenstellt, die nicht im direkten Zusammenhang stehen, aber Paulus hat die Freiheit. Und zuerst sieht er da Gottes Solidarität mit seinem Volk. Vers 8, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um Gottes Treue zu bezeugen. Durch ihn hat Gott die Zusagen eingelöst, die er ihren Vorfahren gegeben hatte. Also in Jesus Christus ist Gott erstmal bei seinem Volk angekommen. Die, die auch untereinander gleich glauben und zusammengehören. Und er erweist sich da als der Treue und Wahrhaftige, dass er bei ihnen ankommt. In Jesus erfüllt er die Zusagen, die er ihnen gegeben hat. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Dafür will ich dich, Herr, preisen unter den Völkern und deinen Ruhm besingen. Es fängt damit an, dass einer die Grenze überwindet, aus der eigenen Gruppe heraus die Milieugrenze überschreitet, die Komfortzone verlässt. Denn es geht nun nicht mehr nur um die Angehörigen des Gottesvolkes, nicht mehr nur um die Gemeindemitglieder, die Schäfchen der Herde, sondern um die Völker, dort anzukommen. Und in der Bibel sind mit Völkern immer die Heiden, sprich die Unfrommen gemeint. Dafür will ich dich, Herr, preisen unter den Völkern und deinen Ruhm besingen. Unter den Unfrommen, den Nichtchristlichen, den Nichtglaubenden. Die, die Gott noch nicht kennen, in unserem Zusammenhang die, die Jesus noch nicht kennen. Ihm nicht vertrauen, ihm ihr Leben nicht anvertraut haben. Mitten in eine solche unfromme Umgebung traut sich einer, Gottes Ruhm zu besingen. Sei es mit dem, was er sagt und singt oder vielleicht auch mit dem, was er tut. Und vielleicht löst das, was er von Gott zu sagen hat und was er vielleicht auch nur selbstverständlich tut, befremden aus. Aber dann im nächsten Schritt sind dann die Unfrommen plötzlich mit im Boot. Sie werden nämlich auch zur Solidarität aufgefordert, sich nämlich den Gläubigen, dem Volk Gottes anzuschließen. Jubelt ihr Völker zusammen mit Gottes erwähltem Volk. Auf einmal kommen die mit dazu. Aus Befremden wird Staunen, vielleicht Bewunderung und dann Mitfreude. Und ich habe mir so gedacht, wenn uns das doch gelingen würde. Glaubhaft, so glaubhaft im Namen Jesu zu handeln, im Namen Jesu solidarisch zu sein, auch unsere Grenzen zu überwinden. Mit Menschen hier in Merscheid, dass wir unser Zelt hier aufschlagen, so wie Jesus. Dass wir uns das als Gemeinde in Bewegung setzen und dass wir danach fragen, was brauchen die Menschen hier im Stadtteil in Merscheid eigentlich wirklich, sodass wir auch wirklich bei ihnen ankommen, so wie Jesus bei uns ankommt. Und dass wir nicht nur mit dem Auto am Sonntagmorgen einen Parkplatz suchen. Dann würde es vielleicht dazu kommen, wie Paulus das hier mit diesen Erwartungen, Versprechen im Alten Testament zitiert. Dann passiert es. Preist den Herrn alle Völker, alle Nationen sollen ihn rühmen. Um dann die Krönung des Ganzen zu erleben, Paulus nimmt hier in diesem Brief einen weihnachtlichen Text aus Jesaja 11 auf. Es kommt der Spross aus der Wurzel Isais. Er steht auf, um über die Völker zu herrschen. Auf ihn werden Menschen aller Völker und ihre Hoffnung setzen. Hoffnung. Menschen setzen ihre Hoffnung auf Gott, auf den himmlischen König. Wenn das geschieht, dann ist Gott wirklich angekommen. Dann fangen wir auch gemeinsam an, nach gerechten Strukturen, Ordnungen in dieser Welt zu suchen, ganz gleich, ob wir in Glaubensfragen 100% übereinstimmen. Die Unterschiede spielen dann keine Rolle mehr, weil wir dann solidarisch leben, wie Christus uns angenommen hat, leben wir und nehmen andere an. Weil du jeden Menschen im Zeichen dieser Hoffnung ansiehst, dass Jesus zu ihm kommt, unterstützt du vielleicht schon längst ein Patenkind auf den Philippinen. Oder Du kaufst unter fairen Bedingungen hergestellte Kleidung und achtest auf Biobaumwolle. Und du unterstützt zusammen mit unserer Gemeinde zusammen das Ehepaar Meier, Alfred und Christiane, die versuchen, Menschen in Mali zu unterstützen, ihre Angst zu überwinden, ihren Halt in Jesus zu finden, treu zu beten, die Liebe Gottes auszustrahlen. Und weil du jeden Menschen im Zeichen dieser Hoffnung ansiehst, dass Jesus zu ihm kommt, fragst du auch die Nachbarn hier in dieser Straße oder vielleicht sogar über diesen Straßenzug hinaus, wie es ihnen geht. Und hoffst, dass sie uns fragen, was uns bewegt, wie Gott uns bewegt hat, was unsere Erwartungen sind. Dafür brauchst du viel Geduld. Und die schenkt dir Gott, damit du überhaupt solidarisch sein kannst, damit du Hoffnung hast. Denn ich bin nicht so vermessen, als könnten du und ich, indem wir in die Hände spucken und kräftig anpacken, aus eigener Kraft ans Ziel kommen. Nein, mit unserer eigenen Kraft ist es nicht weit her. Wir werden nicht den Unglauben in der Welt alleine überwinden. Wir werden auch nicht die Lösung für Ungerechtigkeit alleine in dieser Welt finden. Aber Gottes Geist hat die Kraft. Und auf die Kraft des Geistes vertraut auch Paulus. Und das ist ein Abschlussvers, in dem er schreibt: Ich bitte Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet, dass er euch in eurem Glauben mit aller Freude und allem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. Gottes Geist traue ich die Erfüllung zu. Nicht all unsere Erwartungen Ja, genau, ihr passt auf. Gottes Geist traue ich die Erfüllung all unserer Erwartungen zu. Ihr habt so gut aufgepasst, dass das auch wieder nicht richtig ist, ne? Gottes Geist traue ich die Erfüllung zu. Nicht all unserer Erwartungen, sondern all seiner Versprechen. Es fängt an mit dir und mir. Und es bleibt aber nicht stehen an den Grenzen unserer Gemeinde. Gott hat einen Plan, der über unsere Gemeinde hinausgeht. Du und ich, wir dürfen die vorsichtigen Anfänge bei uns bestaunen. Und wir dürfen darüber hinausgehen, uns darüber hinaus wagen. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottvertrauen, dass er die Erfüllung schenkt. Denn Gottes Zukunft ist so groß und so weit und umfasst so viele, dass ich gar nicht zu groß davon denken kann. Eher zu klein. Und das macht mir Mut, für jede und jeden zu hoffen, für jeden zu glauben. Denn ich habe den an meiner Seite, der diese Zukunft schon mit sich bringt, weil Christus uns angenommen hat. Wir sind es gewohnt, uns unsere Wünsche selbst zu erfüllen. Aber Advent meint eine Hoffnung, die nur Gott erfüllen kann. Advent öffnet einen weiten Horizont. Es geht nicht um meine oder deine schöne Weihnachten, um meine besinnliche und wohltuende Zeit. Sondern Advent meint Gottes großen Aufbruch vom höchsten Himmel in die Tiefen dieser Welt. Und deshalb bedeutet Advent vielleicht auch Umbruch und Veränderung. Es kann eben nicht alles so bleiben, wie es ist. Oder sich genauso abspielen wie in jedem Jahr. Bist du bereit für einen solchen Advent? Amen.